Zeitenwende. Das ist eines der Worte, die im letzten Jahr wahrscheinlich am meisten verwendet wurden und in die die meiste Hoffnung gesetzt wurde. Zeitenwende, in so eine wollen wir uns auch hineinbegeben. Zeitenwende jetzt nicht im Jahr 2022, sondern wir gehen ganz weit zurück in der Geschichte. Wir gehen zurück in eine Zeit, in der es eine Zeitenwende gab, die Ungeahntes in Deutschland hinterlassen hat. In dieser Gegend, in der wir uns hier befinden, so im Raum Böblingen, Stuttgart, sind damals ungefähr 70% der Bevölkerung ums Leben gekommen. In einem der grausamsten Kriege, die es bis damals gab, in dem sogenannten 30-jährigen Krieg. Zeitenwende, was macht man danach? Manche sind bei der momentanen Zeitenwende etwas enttäuscht, weil das Programm war da, aber die Umsetzung. Das ist das Problem. Und so war es genau damals. Es wurde nach dieser Zeitenwende des 30-jährigen Krieges ein Programm herausgegeben, das man heute nicht einmal mehr in einer, ich sag mal, verständlichen Form im Buchhandel kaufen kann. Das sozusagen ebenfalls in der Schublade verschwunden ist und das so viel Dynamik in sich hat, fast möchte ich sagen, so viel Sprengstoff, dass wir es einfach hervorholen müssen. Ich möchte aber zunächst noch einmal zurückblenden in diese Zeit nach bzw. vor, während des 30-jährigen Krieges. Wir befinden uns in den Jahren 1618 bis 1648. 30 Jahre hat dieser Krieg gedauert und ich habe es schon angedeutet, man war zerstritten. Zunächst als Konfessionskrieg begonnen, dann einfach nur noch als brutaler Plünderungskrieg weitergesetzt. Der Glaube war am Boden. Die Menschen in Deutschland, man kann das kaum glauben, die Menschen in Deutschland sind auf die Stufe von Kannibalen zurückgefallen. Das heißt, sie haben Leichen geflattert und sich von deren Fleisch ernährt. Ein unglaublicher Vorgang. Und man spürt regelrecht etwas davon, von dieser Verrohung, die zu dieser Zeit geschehen ist. Was war geistlich zu dieser Zeit so im Fluss? Man kann sich das vorstellen, dass die Menschen enttäuscht waren und gesagt haben, wir wollen eigentlich davon gar nichts mehr hören, wir ertränken unsere Sorgen, wir ertränken unsere Zukunft im Alkohol. Das haben viele damals gemacht, viele mussten betteln. Es waren wirklich desolate Zustände. Die Theologie, vor allem die evangelische Theologie, die lutherische Theologie, die hat sich bemüht, die Lehre möglichst exakt zu formulieren, den Gedanken Luthers, die Gedanken Luthers aufzugreifen und gleichsam bis ins Detail zu definieren, auszuweiten, aber kein Mensch konnte es mehr verstehen. Das haben die auch in den Gottesdiensten gemacht und dementsprechend interessant waren die Gottesdienste. Allerdings, die Leute mussten damals zum Gottesdienst. Hat ganz bestimmte Gründe. Wir haben zum einen den Augsburger Religionsfrieden im Jahr 1555 und dann haben wir den Westfälischen Frieden. Warum erwähne ich das? Ja, weil damals beschlossen wurde, wie die konfessionelle Landschaft in Deutschland aufgebaut wird. Was bedeutet das? Mitte des 16. Jahrhunderts wurde gesagt, in Deutschland sind nur zwei Konfessionen zugelassen, die katholische und die lutherische. So, alles andere war verboten. Und wer war der Chef dieser Konfessionen? Das war der Landesherr, ein Politiker. Es würde zu weit führen, jetzt darauf einzugehen. Das Stichwort war cuius regio, eius religio, heißt, in wessen Land du wohnst, dessen Religion musst du haben, dessen Konfession musst du haben. Und das hat ebenfalls zu großen Zerwürfnissen geführt. Denn wenn man das nicht wollte, dann hatte man nur eine einzige Chance: fliehen. Alles zurücklassen, an manchen Orten sogar die Kinder unter 14 Jahren. Und dann durfte man auswandern in ein jeweils anderes Gebiet. Dieses cuius regio und dieses sogenannte landesherrliche Kirchenregiment, dass der Landesherr sozusagen der Chef der Kirche war, in Personalunion, das hat sich damals durchgesetzt. So etwas wie eine Freikirche war nicht möglich. Und wenn man in ein Land, wenn man zu einem Land gehört hat, und das haben alle, dann war man auch Christ. Aber eben dieser 30-jährige Krieg, der hat dieses Christsein zu einer sehr stark formalen Sache, äußerlichen Sache gemacht, aber zu keiner Herzenssache. Und jetzt blenden wir in das Jahr 1635 hinein. Also wir sind noch einmal in der Mitte des 30-jährigen Krieges und da ist im Elsass, in Rapholzwiller, da ist ein Mann geboren. Der war, heute würde man sagen, so im höheren Beamtentum angesiedelt von seinem Elternhaus, Philipp Jakob Spener. Und er hat dann den Weg eines Theologen eingeschlagen, ist Pfarrer geworden und hat auch, heute würde man sagen, richtig steil Karriere gemacht. Das heißt, er war bereits 1666, war er bereits der Oberpfarrer in Frankfurt, der sogenannte Senior in der Pfarrerschaft in Frankfurt. 1686 hat er dann das Ende der Karriereleiter erlangt. Das Ende der Karriereleiter, das war damals der Hofprediger am Hof des Kurfürsten von Dresden. Das war das höchste Amt im deutschen Protestantismus. Und das hat er erreicht. Er hat es einige Jahre innegehalten. Dann gab es Zerwürfnisse mit dem Landesherrn. Und er wurde dann, also Spener, 1691 Propst in Berlin. Aber in der Nikolaikirche. Ich möchte Sie gar nicht mit diesen Details weiterhin da langweilen, sondern ich möchte zu seinem Hauptwerk kommen. Und das ist eben dieses Hauptwerk, das sozusagen in diese Zeitenwende programmatisch hineingesprochen hat. Das vieles angestoßen hat, aber das heute beinahe komplett in der Schublade verschwunden ist. Wenn ich Ihnen den Titel sage, dann werden Sie wahrscheinlich zunächst vermuten, naja, das ist ein Vorname oder sind Vornamen einer jungen Dame. Das Werk heißt nämlich Pia Desideria. Also Pia Desideria, das könnte genauso ein Vorname sein. Aber es ist eben kein weiblicher Vorname, sondern es ist der Titel, der lateinische Titel dieser Schrift. Das ist jetzt gar nichts Neues, was Spener erfunden hat, sondern das ist schlicht und ergreifend eine gelehrte Redensart, die damals im Umlauf war und bedeutet gut gemeinte, aber unerfüllbare Wünsche. Es wird oft anders gedeutet, es wird oft sehr religiös gedeutet, sehr fromm, aber es ist schlicht und ergreifend diese Redensart. Fast prophetisch hat sich das erfüllt, dass er Wünsche formuliert hat, die aber nie in dieser Weise erfüllt wurden. Wodurch wurde er angeregt? Das möchte ich doch nochmal in die Reformation einen kleinen Ausflug machen, denn auch da gab es eine Schrift, die hätte man überschreiben können, Pia Desideria, gut gemeinte, aber nie erfüllte Wünsche. Und das war die Schrift Vorrede zur deutschen Messe von Martin Luther. Da hat Martin Luther im Jahr 1526 sozusagen seine Vision einer neuen Kirche, einer neuen Gemeindestruktur aufgegleist. Und das hat er in drei strukturelle Teile aufgeteilt. Ich kürze das relativ stark ab. Das eine ist, da sagt er, wir brauchen einen Gottesdienst und wir brauchen Lieder für die Jugend in der Weltsprache. Also heute war das Englisch. Damals war es Latein, es war die Sprache der Jugend, heute Englisch. Das sagt er, das ist das Erste, was wir haben sollten in der Gemeinde. Das Zweite ist, das ist der Sonntagmorgen-Gottesdienst, der sollte evangelistisch sein. Da will er Menschen zum Glauben anreizen. Das Interessante ist, dass Luther hier nicht mehr davon ausgeht, dass alle Christen sind. Sondern er sagt, naja, die sind äußerlich Christen, weil sie zufällig zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation gehören, aber innen drin sind sie es gar nicht. Und die dritte Weise, die dritte Teilstruktur, würde man heute sagen, das ist das, was Spener und seine Leute damals gepackt hat. Luther sagt nämlich, jetzt sind ja Leute zum Glauben gekommen. Jetzt gibt es Leute, die mit Ernst Christen sein wollen. Und diese Leute, die versammeln wir nicht in den Kathedralen und großen Gemeindehäusern, sondern die versammeln sich, so schreibt er, in den Häusern hin und her. Luther verficht also zur damaligen Zeit für die, wir würden heute sagen, gläubigen, bekehrten Christen, da forciert er eine Hauskirche. Mit allem drum und dran. Er sagt, da muss die Bibel gelesen werden, auch der Katechismus, da müssen schlichte Lieder gesungen werden, da wird getauft, da wird das Abendmahl gehalten, da gibt es ein freiwilliges Almosen, damit wir uns gegenseitig da versorgen und so weiter. Also eine komplette Gemeinde, würde man heute sagen. Und genau hier greift der Spener an. Das hat ihn beeindruckt. Dass nicht nur geredet wird, sondern dass jetzt eine Lebensgemeinschaft derer stattfindet, die gehört haben. Und seine Schrift Pia Desideria hat nach meiner Sichtweise, die habe ich schon sehr intensiv mit beiden beschäftigt, weil mich das auch gepackt hat, in seiner Schrift Pia Desideria, da gleist er jetzt auf, was an der Kirche krank ist. Also er geht gleichsam wie ein Arzt vor und sagt, jetzt schauen wir mal, was finden wir denn vor? Was ist die Diagnose bei dem Ganzen? Und er zieht eine, also für die damalige Zeit, ich würde aber auch sagen für die heutige Zeit, eine sehr scharfsinnige, deutliche und provokante Diagnose. Und dann sagt er, jetzt müssen wir eine Prognose stellen. Was ist denn, was wäre denn jetzt der Idealzustand? Wie könnte es sich denn verändern? Wir haben eine Diagnose, es war eine Prognose. Und jeder weiß, wenn ich vom Arzt heimgehe und der sagt mir eine Diagnose und der gibt mir eine Prognose, so und so lange haben Sie noch zu leben oder wenn Sie nicht aufpassen, dann können Sie nicht mehr gehen, dann erwarten wir, dass er auch eine Therapie anbietet. So, und das ist nämlich genau das Interessante, dass er dann eine Therapie gibt, Therapievorschläge. Und das gliedert er in zweimal drei Punkte dann. Also er macht das, ich würde heute sagen, nach rhetorischen Mitteln sehr schlau und sehr eingängig. Natürlich ist die Sprache für uns etwas ungewohnt heute. Ich werde aber darauf eingehen. Also, jetzt schauen wir uns das mal an. Zunächst möchte ich nochmals ein Zitat, ich werde einige Zitate vorlesen, allerdings aus einer moderneren Übersetzung dessen, was Luther, was Spener damals in etwas für uns ungewohntem Deutsch geschrieben hat. Zunächst einmal seine Sichtweise über die kranke Kirche, das Vorfindliche. Er schreibt, wenn wir allein bei unserer evangelischen Kirche bleiben, die das teure und reine Evangelium dem äußerlichen Bekenntnis nach annimmt, also äußerlich sieht das alles sehr gut aus, und die wir deshalb als die wahre, sichtbare Kirche anerkennen müssen. Also ich möchte gar nicht dran kratzen, dass es diese Kirche gibt. So können wir doch auch auf diese die Augen nicht wenden, ohne sie aus Betrübnis und Scham so bald wieder niederschlagen zu müssen. Also er sagt, ich gucke die Kirche an, sage, okay, das hat seine Berechtigung, aber dann entdecke ich Dinge, da kann ich gar nicht mehr hinschauen. Das ist das, was er vorgefunden hat. Aber jetzt, was ist seine Diagnose. Und bei der Diagnose geht er so vor, heute würde man sagen, so dass jeder ein bisschen Fett abkriegt. Also zum einen die Obrigkeit. Warum die Obrigkeit? Weil das waren ja die Bischöfe der Kirche. Das waren ja die das Sagen hatten in der Kirche. Also die Obrigkeit, die hat er zunächst im Fokus. Dann hat er den Predigerstand im Fokus, also den Pfarrerstand. Und analysiert den, bringt eine Diagnose. Und dann noch den sogenannten Laienstand. Das Wort Laienstand, ich gebe das offen zu, das passt mir nicht so ganz. Für mich gibt es keine Laien und keinen Klerus und keine Geistlichen, sondern da gibt es nur Brüder und Schwestern, um den alten Begriff zu verwenden. So, was sagt er denn jetzt über den Obrigkeitsstand? Er schreibt, sehen wir uns den weltlichen Stand, also das ist eben diese Obrigkeit, sehen wir uns den weltlichen Stand an und in demselben diejenigen, die nach göttlicher Verheißung nach dem Neuen Testament, Jesaja 49, 23 und dann auch 60, 16, die nach dem Neuen Testament Pfleger und Säugammen der Kirche sein sollten. Interessanter Begriff. die Obrigkeit als Zeug am in der Kirche. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und jetzt sagt er, ach, wie wenig sind unter denselben, die sich erinnern, dass ihnen Gott ihr Zepter und Regimentsstäbe dazu gegeben und sich ihrer Gewalt zu seines Reiches Förderung bedienen. Die haben dem Reich Gottes zu dienen, die Politiker, die Obrigkeit. Da könnte man jetzt viel drüber nachdenken. Leben nicht die allermeisten auf die großen Herren gesehen in den Sünden und Weltlüsten, die das Hofleben zumeist mit sich bringt? Wir sind ja in der Zeit des Absolutismus, auch noch, da wird das Hofleben, das schwülstige Hofleben, wird in allen Facetten und Nuancen ausgelebt, aber das hat überhaupt nichts mit christlich zu tun. Also er wagt sogar Politikerkritik, und das kann man heute leicht machen, aber damals hätte das auch ganz anders ausgehen können. Da gibt es in Württemberg interessante Beispiele. Und er führt fort, missbrauchen Sie nicht jetzt Ihre Gewalt, die Ihnen zur Förderung, nicht zur Unterdrückung der Kirchen gegeben worden ist, durch eine unverantwortliche Caesaropapiam, so schreibt er. Caesaropapiam, der Caesaropapismus, das ist die Herrschaft des Kaisers über die Kirche. Ja, also die weltliche Obrigkeit, die sagt, was in der Kirche zu tun ist, beziehungsweise nimmt das, was eigentlich die Aufgabe innerhalb der Kirche ist, für sich in Anspruch. Da wird man dann an die Zivilreligion erinnert, die ja zurückgeht auf Jean-Jacques Rousseau und die heute wieder ganz dick im Gespräch ist. Also das ist seine Diagnose über den Oberen. Dann über den Predigerstand. Er sagt, der Predigerstand, der hat mangelnden Glauben. Das sind Schwätzer, die haben vielleicht auch einen Bienenstand, wo sie noch Bienen züchten, aber weiter ist mit christlichem Leben nicht. Und das, was sie reden, versteht kein Mensch und weiß man auch nicht, wie umsetzen. Ich bringe aber gerne wieder ein Zitat aus der Pia Desideria. Später schreibt, gleichwohl wird mir ein verständiger Christ nicht in Abrede stellen, dass dergleichen Leute, die selbst den wahren göttlichen Glauben nicht haben. Der sagt, die sind ja gar nicht gläubig, die Pfarrer. Dass die den wahren göttlichen Glauben nicht haben, ihr Amt nicht so tun vermögen, dass sie durch das Wort bei den Zuhörern diesen wahren göttlichen Glauben erwecken, wie es sich gehörte. Also, wie kann denn jemand, der gar nicht glaubt, den Glauben bei Menschen wecken? Jetzt muss man dazu sagen, unter der Wirkung unseres Herrn Jesus Christus kann vieles geschehen. Aber ich erinnere mich an meine Studienzeit, da wurde uns deutlich gesagt, dass zum Ausübung des Pfarrberufes ein abgeschlossenes Hochschulstudium an einer Universität und die Ordination durch eine Kirche nötig ist. Ich habe dann immer gefragt, ja, wie ist denn mit dem Heiligen Geist? Braucht man den nicht auch? Oder das persönlichen Glauben? Und da wurde gesagt, nein, braucht man nicht. Das kann man sogar im Standardwerk der Theologie, der THE, nachlesen. Also eine ganz eigenartige Sache, die Spener damals schon festgestellt hat. Die sind ja gar nicht gläubig und wollen andere zum Glauben anreizen, und das funktioniert ja gar nicht, das ist doch logisch. Er sagt, bei mir ist kein Zweifel, dass wir bald eine ganz andere Kirche haben würden, wo wir Lehrer zum überwiegenden Teil diejenigen wären, die mit Paulus ohne Erröten unsere Gemeinde zurufen durften, seid meine Nachfolger gleich wie ich Christi. 1. Korinther 11. Also, seid meine Nachfolger, wie ich Christi, bedeutet natürlich nicht, dass sie Paulus nachgefolgt sind, sondern er ist Christus nachgefolgt. Und das hat die Leute angereizt, ihm nachzufolgen und durch ihn Christus nachzufolgen, sozusagen als ein Durchlauferhitzer auf Christus hin. Das hat sich Spener gewünscht. Jetzt kommen wir noch kurz zum Laienstand. Was sagt er über den Laienstand? Er zitiert zunächst Johannes 13, dieses bekannte Wort. Darin wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Hier wird die Liebe zum Kennzeichen gemacht, schreibt er, und zwar eine Liebe, die sich öffentlich hervortut und nicht bloß vorgibt, im Herzen zu sein, die dabei eine unfruchtbare Liebe ist. Also er sagt, es ist nicht nur, dass wir Lehre nachkauen, dass wir Lehre noch detaillierter formulieren, noch unverständlicher, sondern dass das, was wir gehört haben aus dem Wort Gottes, ins Leben überfließt, und zwar auch in die Öffentlichkeit. Und er zitiert 1. Johannes 3,8, das spare ich mir jetzt, wie wenig wird man doch unter dem großen Haufen der Christen eine nur geringe Zahl recht wahrer Jünger Jesu herausfinden. Also das sind alle Christen in dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, aber leben tun sie es nicht. Auch weil sie es nicht wissen. Wir müssen die Reihenfolge auch beachten. Ja, der Obrigkeitsstand, der Predigerstand und die Konsequenz realisiert sich dann im sogenannten Laienstand, also bei den normalen Christen, wenn man so sagen darf. Und er sagt, ja, da müsste eigentlich, das müsste von der Liebe geprägt werden, auch nicht von konfessionellen Streitigkeiten. Also damals, da haben sich die Pfarrer, der eine Pfarrer im Nachbarort und der eigene Pfarrer, die haben sich bekriegt, das waren aber Lutheraner. Und die Katholiken, das waren die ganz Schlimmen. Und die Juden noch schlimmer. Und so war das, ich sag mal, die Community der Bibelleute war ein hoffnungslos zerstrittener Haufen, der mit Liebe überhaupt nichts am Hut hatte, nur die richtige Lehre zu formulieren. Also das hat er messerscharf analysiert und jetzt sind wir sogar schon in die Prognose hineingeraten. Er sagt, eigentlich habe ich so die Vorstellung, das Wort Vision hat er nicht gebraucht, aber er hat die Erwartung auf eine künftige bessere Kirche. Er sagt, ich habe noch die Hoffnung, dass sich da was verändert. Jetzt können Sie es mal nehmen, den Vortrag, den ich gehalten habe, lesen Sie am besten die Schrift von Spähen-Armer, kriegen Sie nur antiquarisch. Aber wenn man das vergleicht mit heute und mal guckt, ja, was hat sich denn verändert, wird man schon manches feststellen. Aber ich sage es Ihnen ganz offen, ich erschrecke immer, wie Spähner oder wie mir scheint, dass Spähner den Status quo, den Zustand, den wir heute haben, eigentlich beschreibt. Und meine Hoffnung auf eine Besserung der Kirche, gebe zu, ist nicht so groß wie die bei Spähner. Aber da muss ich vielleicht noch nachdenken und drüber überlegen. Mir geht es darum, dass wir hier die Kirche, und das sieht Spähner genauso, zunächst institutionell sehen, aber dass er dann auch sagt, vom Einzelnen her können wir es nur verändern. Wir werden die Institution nicht kippen können. Das war damals politisch schon gar nicht möglich. Aber jetzt sagt er, jetzt gucken wir mal, was wir im Einzelnen machen können. Und bei der Prognose sagt er, ihm ist das Vorbild die eigentliche, die ersten Christen, da sagt er, das waren weder Katholiken, und da waren die ersten Christen, das waren Leute, die aus dem Judentum gekommen sind, und die haben sich da mal geeinigt auf dem Apostelkonzil in Jerusalem, und dann haben sie gearbeitet, evangelisiert, und sind Menschen zum Glauben gekommen. Durchaus mit unterschiedlichen Mitteln, wenn wir den Paulus und wenn wir den Petrus anschauen, aber es war kein Gegeneinander zunächst. Und jetzt sagt er, jetzt stelle ich mir Folgendes vor, und das sind vielleicht seine frommen Wünsche. Ich stelle mir vor, dass die Juden ebenfalls ihren Messias entdecken. Er sagt, was wäre das, wenn die Juden zu ihrem Messias finden würden? Jetzt sind wir natürlich in einer Zeit, in der es schon harte Pogrome gab, nicht zuletzt zu Luthers Zeit, und Luther hat auch nicht sein bestes Stück abgegeben, was die Positionierung zu den Juden betrifft. Aber wir müssen das doch auch honorieren, dass er sagt, ich will die jetzt nicht irgendwie in die Kirchen zwingen, wie das bei den Pogromen war, sondern ich möchte sie für Jesus gewinnen durch die Liebe, die man ihnen zeigt, und durch einen respektvollen Umgang, auch in manchen Diskussionen, die man hat. Das ist so eine Grundlinie, ich greife etwas voraus, dass Spähner sagt, alle Religionsgespräche sollten durch die Liebe geprägt sein und nicht durch eine Feindschaft und durch ein grundsätzliches Misstrauen. Und da merken wir, wie eine Ökumene aufblitzt, die ich glaube, dass sie wert ist, darüber nachzudenken. Und dann muss er natürlich gleichsam in einer logischen Konsequenz auch zur katholischen Kirche kommen. Da haut er, wie alle Protestanten zur damaligen Zeit, haut er schon drauf und sagt, naja, also das Papsttum, das ist der Antichrist. Und wenn das Papsttum in Klammer der Antichrist abgeschafft ist, dann werden wir eine Bereicherung haben, wie wir es uns nicht vorstellen können. Und jetzt seine Prognose, heute würde man sagen, seine Vision, die er hat. Da sagt der Mensch, wenn wir das Judentum hätten und die den Messias erkannt hätten und wenn wir die Katholiken minus Papsttum hätten, dann wäre das ein starkes Zeugnis vor der Welt. Und wenn wir uns dann noch lieb hätten, was könnte das bewegen? Und das ist eigentlich etwas ganz Kurzes, was er da schreibt. Ich erspare Ihnen die Zitate, aber ich meine, es hat eine Durchschlagskraft und ich will das nicht verhehlen, später ist der Urvater, der Stammvater sozusagen des Pietismus. Und der Pietismus war eben so eine aus meiner Sichtweise positive ökumenische Bewegung, die auf der Basis der Bibel, Jesu Christi und der Liebe aufgebaut hat. Ich möchte es einmal so sagen, in der Kirchengeschichte sieht man immer Pendelbewegungen. Da sieht man eine Pendelbewegung, die mehr in Richtung Lehre und Rechtgläubigkeit geht. Da würde ich die Orthodoxie drunter subsumieren. Und das schlägt das Pendel wieder in die andere Seite aus. Und da ist es dann mehr eine spirituelle, eine Bewegung, die mehr das Leben im Blick hat, die mehr auch die Emotionen im Blick hat. Und so sieht man in der Geschichte diese Pendelbewegung. Und ich glaube, wir können von beidem etwas brauchen. Und so wie ich Spener einordnen würde, sagt er, ich möchte das gar nicht verdammen, diese intensive Beschäftigung mit der Bibel und auch mit Luthers Lehre, aber ich will nicht nur die Lehre betonen, sondern ich will auch das Leben und die Liebe betonen. Also er lässt das Pendel in die andere Seite ausschlagen. Und das scheint mir doch sehr, sehr wert des Nachdenkens heute zu sein. Ich möchte ähnlich wie Spener da ein bisschen das nach vorne wagen, da etwas zu sagen. Ich bin ja Dozent für Kirchengeschichte am Bibelstudienkolleg, ich beschäftige mich auch mit der katholischen Kirche. Und ich lehre das auch am Bibelstudienkolleg und wir haben uns das zu eigen gemacht, dass wir nicht sagen, wir nehmen das aus irgendwelchen Quellen, die über die katholische Kirche hetzen, sondern wir schauen uns die Quellen der katholischen Kirche an. Wir schlagen den Katechismus auf, wir schlagen die Dogmensammlung auf und gucken einmal jetzt nicht nur, was grenzt uns da ab, sondern was ist da eine interessante Sache, die uns vielleicht sogar verbindet. Und besonders in der Ethik und der Treue zur Schrift sehe ich doch deutliche Parallelen zu einer evangelikalen Bewegung. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir da eine falsche Ökumene im Blick haben. In der Rechtfertigungslehre sehe ich noch große Unterschiede. Aber die Frage ist, ob uns nicht manchmal sogar mehr verbindet mit der Ethik der katholischen Kirche und mit der Treue zur Schrift. Die gehen so weit, dass sie formulieren, dass für sie die Irrtumslosigkeit der Schrift wichtig ist. Ob wir da nicht mehr Schnittstellen haben, wie in der Zwischenzeit mit der evangelischen Kirche. Ich formuliere es bewusst als Frage. Ähnlich wie das eben auch Spener als Frage und als Hoffnungsgedanken formuliert hat. Also nochmal, ich will da überhaupt keine falsche falsche Ethik oder eine falsche Ökumene oder irgendeine Annäherung an die katholische Kirche, bei weitem nicht. Aber wir sollten vielleicht von Spener das lernen, dass wir wieder etwas vorurteilsfreier an das rangehen und vielleicht ein bisschen genauer hinschauen, was die protestantische Kirche ist, so wie Spener ja auch gemacht hat. Und ich glaube übrigens, das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, wir haben ja heute eine konfessionell doch etwas andere Landschaft. Wir haben noch die klassischen Kirchen, wie sie aus dieser Zeit des Cuius Regio, Eius Religio, regelrecht ein Relikt sind. Das heißt, wir haben diese Großkirchen. Es hat seinen Ursprung in politischen Entscheidungen. Luther wollte so nicht. Luther wollte eine Freiwilligkeitskirche. In der Vorrede zur Deutschen Messe, da sagt er, die sollen sich in Listen eintragen. Freiwilligkeitskirche. Also wir haben aber diese alten Strukturen noch. Aber gleichzeitig entwickeln sich natürlich eine Landschaft von Freikirchen. Und ich sehe das im Großen und Ganzen als eine Bereicherung an, muss ich sagen. Aber es gilt auch für Freikirchen, dass wir diese Impulse, die uns Spener in seiner Schrift gibt, dass wir die aufgreifen. So, also die Prognose, seine Vision ist, dass man sich auf einer Basis einigt, dass die Juden sich zum Messias bekehren. Ob Judenmission in Deutschland so betrieben werden kann wie damals, da habe ich schon meine Fragen, aber ob Judenmission ganz ausgeklammert werden sollte, wie das durch Verlautbarungen auch der EKD in den Raum gestellt wurde, das glaube ich nicht. Den Juden zuerst, sie brauchen ihren Messias. Wie, in welchem Stil und mit welchen Methoden man das macht, das ist eine ganz andere Frage. Und dann eben auf der anderen Seite der Wunsch, dass sich die sich Christen nennen, dass sich die um das Wort Gottes an Jesus Christus, an seinem Sühnetod und an der Umsetzung im Leben in Liebe zusammenfinden. So, und jetzt ist natürlich interessant, jetzt hat er Prognose gestellt, jetzt ist natürlich interessant, was ist die Therapie? Was schlägt er als Therapie vor? Und ich habe Ihnen schon angekündigt, dass wir da 6 Therapiemaßnahmen haben. Und diese Therapiemaßnahmen, das ist zum Ersten eine Reform des Schriftstudiums. Was bedeutet denn das? Sollen wir jetzt noch mehr uns in die Lehre hineinstürzen, noch detaillierter formulieren? Natürlich nicht. Sondern er sagt, wir brauchen mehr Bibelstudium und zwar vor allem im privaten Bereich. Damals hat sich das auch so rauskristallisiert, dass die Leute gesagt haben, der christliche Glaube, das Luthertum, und wir bewegen uns ja in diesem Kontext, das ist so kompliziert, das verstehe ich eh nicht. Also lasse ich die Bibel zu. Oder lese sie halt, weil man das liest, weil man das halt so macht. Es gab, also damals, und das muss man vielleicht auch an dieser Stelle einmal sagen, damals gab es natürlich noch keine Bibeln zu einem günstigen Preis zu kaufen. Wir sind noch in der Zeit, da wurden die einzelnen Buchstaben zusammengesetzt und dann die Seite gedruckt, je nachdem, wie viel man brauchte zu dieser Auflage, und dann wurde neu gesetzt. Und das ist natürlich wahnsinnig aufwendig. Wenn du die zweite Auflage machst, dann heißt das, gehen Sie zurück auf Los und machen Sie das Gleiche nochmal. Und dass das etwas kostet, ist klar. Die Pietisten, August Hermann Francke, kamen dann auf die Idee, dass sie gesagt haben, ja, das machen wir ganz anders. Wir setzen die Buchstaben und wir gießen das Ganze mit Blei aus und dann haben wir Platten. Und dann archivieren wir die Platten und wenn es eine zweite Auflage gibt, holen wir die raus und hauen das nochmal durch. Und dadurch wurde das Wort Gottes und wurden die christlichen Schriften natürlich wesentlich billiger und haben eine größere Verbreitung gefunden. Also das ist eine der ganz praktischen Konsequenzen, wie die Pietisten den Zugang zum Wort Gottes dann ermöglicht haben. Also es war ihm weniger daran gelegen, dass jetzt noch detaillierter die Lehre definiert wurde, sondern es ging ihm darum, die private Lektüre zu fördern. Er schreibt, er will das Wort Gottes reichlicher unter uns bringen, durch schlichtes Bibellesen. Ich darf eine Aktualisierung doch auch noch für einen Moment wagen. Wir haben das auch heute, dass vielen das Lesen der Bibel schwierig erscheint. Warum? Weil die gängige Meinung in der evangelischen Theologie ist, dass die Bibel nicht Gottes Wort ist, sondern Gottes Wort enthält. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich muss eine Methode haben, in diesem Falle eine wissenschaftliche Methode, mit der ich feststellen kann, was ist Wort Gottes und was ist Menschenwort. Und da ist man überfordert. Das ist übrigens meiner Ansicht nach auch die Theologen überfordert. Aber wir haben hier, ich glaube, Martin Kähler, einer der großen Theologen des 19. Jahrhunderts, beginnenden 20. Martin Kähler hat es meines Wissens nach einmal so formuliert, dass er sagt, wir haben im Protestantismus ein Gelehrtenpapat. Also die Gelehrten sind der Papst, die sagen, wie man die Bibel zu verstehen hat. Und da geht natürlich Spener einen ganz anderen Weg, dass er sagt, nein, das kann jeder lesen. Da brauchen wir nicht irgendeinen Pfarrer oder einen Klerus, sondern die Leute können die Bibel lesen und die Bibel spricht zu ihnen. Und gibt ihnen Lebensanweisung. Die Reform des Schriftstudiums. Das erste. Das zweite, und das ist wieder, also es ist alles theologisch, was er da aufgleist. Das zweite ist die Reform des Priestertums, so hat er es genannt. Und meint natürlich die Pfarrer. Er sagte, das macht doch keinen Sinn, dass wir nur die Pfarrer als die Versteher, die Ausleger und die Sakramente austeilen, wobei das hat er noch nicht angegriffen. Aber das macht doch keinen Sinn. Der Martin Luther hat gesagt, dass alle Christen Priester, Prophet und Papst sind. Und jetzt findet er auf einmal wieder einen dezidierten Priesterstand vor sich. Und er wirft gleichsam diesen Appell in den Ring, dass er sagt, wir brauchen wieder die Aufrichtung und fleißige Übung des geistlichen Priestertums aller. Und wenn allein der Pfarrer die geistlichen Aufgaben in der Gemeinde erfüllt, sagt Spener, dann sind wir wieder zurückgefallen ins Papsttum. Und das ist natürlich ein harter Vorwurf. Wenn man überlegt, da wirft er dem Luthertum, wirft er vor, ihr seid wieder päpstlich geworden. Das ist ja genau das, was sie nicht wollten. Aber es hat natürlich etwas. Und das ist vielleicht dann auch im späteren Pietismus, und meine Sorge ist, dass das der Pietismus vielleicht ein bisschen verliert, der spätere Pietismus ist eine Laienbewegung. Wobei, wie gesagt, ich mir mit dem Wort Laie schwer tue. Es ist eine Bewegung, wie sie Luther wollte, mit seinem allgemeinen Priestertum aller Gläubigen. Es wurde durch ein Bekenntnis, das man heute in jedem Gesangbuch findet, eingeschränkt, durch das Augsburger Bekenntnis, die Confessio Augustana. Im siebten Artikel der Confessio Augustana, CA 7, weiß jeder Theologe blind auswendig, da steht drin, dass die Aufgabe der Kirche, und sie delegiert sie an die Pfarrer, ist, das Evangelium rein zu verkündigen. Da würde ich gerne mal ansetzen, wird aber nie angesetzt. Und die Sakramente recht zu verwalten. Hat die Folge, allein der Pfarrer predigt in der Kirche und allein der Pfarrer spendet die Sakramente, als da sind im Protestantismus Abendmahl und also andersrum Taufe und Abendmahl. Wenn Sie versuchen, in Ihrer landeskirchlichen Struktur ein Abendmahl zu halten, ohne die Genehmigung des Pfarrers eingeholt zu haben oder eine Beauftragung der Landeskirche zu haben, kriegen Sie Probleme. Ich frage mich, warum? Warum? Sie sind alle Priester und Prophet. Und eben das wirft der Spener mit seinem zweiten Impuls oder mit seiner zweiten Therapie in den Ring. Bindet mehr die Laien ein, bindet mehr die Brüder und ich würde da tatsächlich auch sagen, die Schwestern mit ein. Dann als dritte Therapie, eine Reform der Lebensführung. Er sagt, ich muss doch dazu, was ich lehre, muss ich auch stehen, das muss ich doch auch umsetzen. Und ich muss den Leuten nicht nur helfen, irgendwelche Gedankengebäude in sich aufzurichten, sondern ich muss ihnen helfen, wie setze ich das jetzt in den nächsten Tagen, Montag, Dienstag, Mittwoch um. Er schreibt, Man soll den Leuten fleißig einbilden. Also das heißt jetzt nicht, dass die eingebildet werden, sondern einbilden im Sinne von bilden, von Pädagogik, von helfen, wie macht man's? Man soll den Leuten fleißig einbilden, das Christentum bestehe nicht in Wissen, sondern in Praxis. Es ist eben keine Philosophie, keine Krebsgymnastik, sondern es ist die Praktizierung dessen, was man in der Bibel entdeckt hat. Das versucht man den Leuten zu sagen, wie setze ich das jetzt um? Und dann hilft man ihnen und am nächsten Sonntag tauscht man sich aus, wie habt ihr es jetzt umgesetzt und wo hattet ihr Schwierigkeiten? Ich mache einen kleinen Ausflug in die Gegenwart. Ich unterrichte am Bibelstudienkolleg Predigtlehre, Homiletik. Und ich habe prächtige Leute. Also ich freue mich, ja, heute Mittag habe ich es wieder. Ich freue mich sehr über die Leute, aber man muss in der Zwischenzeit, ich sage mal eher konservativ gelagerten Studenten, man muss ihnen beibringen, binde doch einen, heute sagt man das nicht lateinisch, sondern englisch, binde doch einen Call to Action ein. Sag doch den Leuten konkret, wie sie es machen sollen. Ich entdecke an so vielen Predigten, da wird irgendetwas da erklärt und theologisiert und exegesiert, das ist alles gut. Aber am Ende fragen sich die Leute, ja, was soll ich jetzt tun? Und genau hier greift wieder Spener ein, das müsst ihr wissen. Und er hat es praktisch gemacht. Er hat eines Sonntags hat er gepredigt und hat dann einen Aufruf gestartet. Und er hat gesagt so, und die sich jetzt darüber unterhalten wollen, wie man das im Alltag umsetzt, die treffen sich anschließend bei mir im Pfarrhaus. Also normalerweise ist man dann zum Frühschoppen gegangen, der Gottesdienst hat nur dazu gedient, man musste gehen in den Gottesdienst, aber das eigentlich am Sonntagmorgen war der Frühschoppen. Und er lädt jetzt ein, lasst uns doch darüber reden, wie wir das im Alltag umsetzen. Und daraus ist in Bewegung geworden. Das waren die sogenannten Collegia Pietatis. Man ist als Kollegen, als gemeinsame Leser, wörtlich übersetzt, ist man zusammen und überlegt, wie setzen wir das um. Und da waren dann, das hat sich natürlich auch entwickeln müssen, da waren dann Edelleute, Kaufleute, dann waren Bauern dabei und dann waren Tagelöhner dabei und Frauen. Und man hatte Gemeinschaft über die Stände hinweg. Und das hat natürlich die Bewegung sehr befeuert. Auch, dass man Leute gebraucht hat, die zum deutschen Hochadel gehört haben, wie zum Beispiel Nikolaus Graf von Zinzendorf. Also diese Praxis ist ihm so wichtig. Und als vierter Punkt sagt er, wir brauchen wieder Religionsgespräche. Da entdecken wir, da sind wir wieder an seiner Vision, an seiner Prognose, wo er sagt, jetzt, wenn wir mit Andersgläubigen sprechen, dann lass das geprägt sein von der Liebe. Ja, wir müssen die Unterschiede und die Wahrheiten, die wir erkannt haben und die wir für richtig halten, die müssen wir vertreten, das ist überhaupt keine Frage, aber das soll mit in das Kleid der Liebe eingebunden sein. Ich glaube, auch da können wir einiges lernen. Wie hauen wir die Dinge raus? Wie reden wir mit Andersgläubigen? Ich würde heute tatsächlich auch ergänzen, wie reden wir mit Muslimen? Da fallen manchmal so harte Worte unter den Christen. Was die Muslime nicht kennen, ist einen liebenden Gott. Und wenn wir da draufhauen mit unseren Argumenten und mit unserer Polemik, ist das alles andere als hilfreich. Sind wir eben gerade kein Zeugnis für einen liebenden Gott. Aber ich verliere mich. Fünftens, die Reform des Theologiestudiums. Ja, man ist da auf die Universität und hat an der Universität studiert und dann ist man auf die Leute losgelassen worden. Ich erinnere mich daran, zu Beginn meines Theologiestudiums wurde uns gesagt und es wurden uns auch Schriften gegeben, ich habe sie noch zu Hause, wer es nicht glaubt, da wurde geschrieben, jetzt müsst ihr euch von euren Gemeinden trennen, lösen von allem, was sozusagen an Gemeinde Schlechtem in euch ist und müsst euch ausschließlich auf die Theologie konzentrieren. Und dann haben diese jungen Theologen 6, 7, 8 Jahre Theologie studiert, haben sich nur in diesem akademischen Zirkel bewegt. und sind dann auf die Gemeinde losgelassen worden. Und es unterscheidet sich heute nicht gravierend. Das wird immer noch so gemacht. Spener sagt, das ist die falsche Ausbildungsform. Er sagt, wir brauchen eine Ausbildungsform, in der genau das zusammenläuft, was er bisher ausgeführt hat, dass wir ein Bibelstudium brauchen, aber dass die jungen Theologen angeleitet werden, wie setzt man das in der Praxis um. Heute würde man sagen, die brauchen einen Mentor, der sie mit hineinnimmt in das Gemeindeleben, der ihnen zeigt, wie setze ich das in die Praxis um und wie kannst du das umsetzen. Also jetzt wieder ein moderner Begriff, duales Studium. Ich hatte einen Schulfreund, mein Nebensitzer, der war sehr theologisch gebildet, schon damals in der Oberstufe. Und er hat gesagt, nein, ich mache ein Bankstudium, Bank BWL, duales Studium. Und für mich war klar, ich studiere Theologie und ich habe damals mir gewünscht, wenn es sowas gäbe. Ein duales Studium Theologie, wo ich in einer Gemeinde mitarbeite, wo ich dann durchaus auch wieder studiere und dann wieder in die Gemeinde gehe und so weiter. Es gab es damals nicht. Ich war dann froh, dass ich ein bisschen beteiligt war an einer ganz kleinen Pflanze so eines dualen Studiums bei unserem Bibelstudienkolleg. Aber das war, der Ursprung liegt beim Spener. Der gesagt hat, so müssen wir Theologie studieren. Es müssen gläubige Leute sein, die den Leuten auch, die fähig sind, den Leuten das zu zeigen, wie setze ich es im Alltag um, und zwar indem sie es selber umsetzen. Reform des Theologiestudiums. Und dann die Reform der Predigtweise. Ja, das würde ich heute auch gerne sagen. Einer der Unternehmensberater der EKD und der Deutschen Bischofskonferenz, Erik Flügge, hat ein Buch geschrieben mit dem Untertitel An ihrer Sprache wird die Kirche verrecken. Ja, und er analysiert die Predigten von deutschen Bischöfen und sagt, die kann man sowohl semantisch als grammatikalisch gar nicht verstehen. Das verstehen die selber nicht. Also wir haben eine Predigtweise, die versteht der normale Mensch nicht. Und so war das damals auch. Wir müssen wieder dazu kommen, dass wir verständlich predigen. Praxisbezogen, dass die Leute rausgehen und sagen, weiß ich, jetzt habe ich ein paar Kernsätze und diese versuche ich im Alltag umzusetzen. Die Predigt muss, damals hat er gesagt, zur Erbauung dienen. Ja, was heißt denn Erbauung? Das ist natürlich heute ein bisschen ein Negativwort. Bei uns war immer das Negative zur Theologie, war erbaulich. Also wenn es eine erbauliche Literatur war, dann hatten wir als Theologen das zu verachten. Da würde der Spener dazwischengrätschen und sagen, nein, wir brauchen genau diese Erbauung. Wir bauen uns auf zu einem Haus der lebendigen Steine, aber der lebendigen Steine, nicht der toten Ruinen, an denen wir etwas Altes pflegen, das eigentlich nur noch aussieht wie eine Ruine, sondern indem wir durch das Leben des Wortes Gottes die Aktualität des Wortes Gottes zeigen. Aus dieser programmatischen Schrift, ich würde es heute sagen, das war der Anstoß zu dem, was wir dann Pietismus nennen. Pietismus hat sich durchaus auch unterschiedlich entwickelt, da müsste man jetzt noch weiterdenken. Aber was die Programmatik des Pietismus betrifft, die Schrift Pia Desideria von Philipp Jakob Spener, meine ich, ist es wert, sie nicht nur wieder zu lesen, zu entdecken, sondern auch versuchen umzusetzen.